Jetzt kommt Galaterbrief, Kapitel 2. Paulus streitet. Es geht ihm um die Reinheit des Evangeliums. In der Urchristenheit schon gibt es viel Streit um das Evangelium. Und wir kommen nicht darum, an dieser Stelle uns immer wieder auseinanderzusetzen. Was ist die Mitte des Evangeliums und was ist von Menschen außen dazugefügt? Menschen machen viel drumherum und das wollen wir immer abstreifen und zur Mitte durchstoßen. Jetzt kommt zum ersten Abschnitt, wo Paulus erzählt, wie er gehandelt hat, als er die Begegnung mit dem auferstandenen Christus hatte. Wir wissen ja von dem Apostel Paulus immer nur einzelne Abschnitte und vor allem dann aus seinen, wir wissen das hauptsächlich aus seinen Briefen, einzelne Abschnitte. Und hier kommen wir nun einmal mitten hinein. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Jetzt sehen wir mal die langen Abstände. Vermutlich waren diese 14 Jahre die Zeit, wo Paulus gepredigt hat, missioniert hat, um dann wieder zurückzukehren auf seiner Missionsreise und in Jerusalem Dinge zu klären. Vermutlich handelt es sich jetzt um das Apostelkonzil, das ist in Apostelgeschichte 15 genauso beschrieben. Wenn man die beiden Berichte miteinander liest, sieht man auch, wie da verschieden stark betont wird. Hier zeigt Paulus, wie auf diesem sogenannten Apostelkonzil die Gegensätze viel härter gegeneinander geprallt sind, als es in der Apostelgeschichte eigentlich noch deutlich wird. Es muss eine ziemlich harte Auseinandersetzung gewesen sein. Viele von ihnen, die sind so friedliche Leute, dass sie immer sagen, sie stört das. Wenn sie spüren, da wird irgendwo gestritten. Wenn das nur ein Streit ist, der kommt wegen unserer menschlichen Eigenheiten aus Eifersucht oder wegen Wehleidigkeit, ist das natürlich tragisch. Aber dass wir uns streiten um das, was Jesus Christus wirklich für uns bedeutet und warum wir selig werden, sehen wir auch in der Reformationszeit. Das ist wert, dass wir an dieser Stelle keine Verdrehung und keine Verbiegung zulassen. Und da kann man nicht schweigen. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es geht hier nicht um die Nation der Griechen, sondern es geht um den Hellenisten, um den kulturellen Griechen, einen, der in der Bildung des Heidentums aufgewachsen war und der nicht beschnitten war. Und jetzt war es dem Paulus ganz wichtig und sagt, ich habe den extra dabei gehabt bei dieser Apostelversammlung und keiner hat damals gesagt, der Titus muss, damit er rechtgläubig ist, sich erst beschneiden lassen. Es gibt ja in der Christenheit eine unzählige Fülle von Vorbedingungen, die von Menschen gesetzt werden. Für die, die in den letzten beiden Mal nicht dabei waren, nochmal zur Erinnerung und zum Hinweis. Es ist doch das Gesetz Gottes gewesen, dass jeder Junge beschnitten werden soll. Und es geht um das jüdische Reinheits- und Zeremoniengesetz. Warum ist das außer Kraft gesetzt? Das hat sie auch schon mal beschäftigt. Steht auch in den Mosebüchern so klar drin. Das ist außer Kraft gesetzt, weil es Jesus außer Kraft gesetzt hat, da wo er selbst die Reinigung und die Heiligung und die Erneuerung eines Lebens wirkt, durch seinen Opfertod am Kreuz. Darum hat Jesus protestiert gegen die Praktiken der Pharisäer, die die Töpfe auswendig reinhalten, und sagt, damit schafft er es nicht. Nur wenn er von innen her erneuert seid. Und da hat Paulus konsequent das gemacht und hat gesagt, ich muss nun die aus dem Hellenismus kommenden Heiden nicht erst zu Juden machen, um ihnen dann Christus zu bringen, sondern ich kann ihnen den Christus allein bringen und durch ihn werden sie gerecht. Es gab damals eine große Gruppe der Judenchristen, die immer noch nach dem jüdischen Gesetz lebte. Übrigens, die Judenchristen in Israel leben auch heute nach dem mosaischen Gesetz ein ganzes Stück weit. Sie halten zum Beispiel den Sabbat und nicht den Sonntag. Das ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Sie kommen ja aus dem Judentum. Jakobus hat so gelebt. Aber Paulus ging es darum, dass die Heiden, das sind wir, die aus den Völkern kommen, nicht erst das jüdische Gesetz brauchen. In Galatien waren das ja alles keine Juden. Und die haben sich auf dieses Gesetz gestürzt. Das ist eine ganz interessante Frage, die wir auch immer wieder im Umgang mit den Adventisten besprechen. Sie kennen die Gruppe der Adventisten, die sagt, erst wenn die Christen wieder den Sabbat halten, ist es richtig. Und erst wieder, ich habe das oft auch erlebt, dass ich da Briefe kriege von lieben, frommen Christen, die sagen, die Christen sollen doch endlich aufhören, Schweinefleisch zu essen. Das hat doch im Mosebuch so klar verfügt. Das ist immer ein bisschen unappetitlich, weil die mir erzählen, was ein Schwein alles frisst. Und da kriegt man wirklich Grausen davor. Darüber kann man ja gern reden, über die hygienischen Sachen und über die Ästhetik, ob Schweinefleisch überhaupt sauberes Fleisch ist. Sicher alles in Ehren und ob es gesund ist. Aber sie begründen es dann und sagen, ein Christ darf das nicht. Und wenn er wirklich heilig sein will, muss er sich auch von diesen Dingen enthalten. Und an dieser Stelle hat Paulus nun gestritten, und um diese Frage geht es. Und er sagt, der Titus musste sich nicht beschneiden lassen. Wir haben von dem Titus sehr viel Kenntnis, weil der Paulus einen Brief geschrieben hat, den Titusbrief. Wir haben Erwähnungen im Korintherbrief über den Titus. Er wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Sie wissen das später bei der Verhaftung des Paulus, dass in Jerusalem die schlimmste Gefahr für ihn war, dass nämlich die Juden plötzlich sagten, er hat einen Unbeschnittenen in den Tempel hineingebracht. Das durfte man nicht. Einen Nichtjuden. Und er würde den Tempel entweihen. Es war ja immer die Sorge der Juden, dass das jüdische Gesetz aufgebrochen würde durch diese Gruppe der Christen. Es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Und hier sehen Sie, wie hart der Paulus spricht und sagt, da haben ein paar ein ganz fieses Spiel mit uns gespielt. Die waren keine Brüder. In der Urchristengemeinde haben die sich nur so betätigt. Und die haben das rauskriegen wollen, ob wir vielleicht gar nicht mit Christus im Gehorsam leben, obwohl wir doch ganz in seinem Gesetz leben, aber nicht im jüdischen Zeremoniengesetz, sondern im Gehorsam Christi, in der neuen Geburt, die uns Christus bedeutet. Diesen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Der Paulus hätte ja sagen können, ich gebe ein Stück weit nach und um der schwachen Brüder willen schweige ich. Oder jetzt machen wir einfach um deren willen einmal wieder nach dem jüdischen Zeremoniengesetz. Ihm war das doch vertraut, weil er selber ein Pharisäer war. Und hat gesagt, ich bin nicht einmal ein Stückchen weitergegangen. Und habe gesagt, an dieser Stelle, nein, ich breche mit dem jüdischen Gesetz, um die Freiheit in Christus zu leben. Und Sie werden hier an der ganzen Stelle immer wieder erinnert an den Kampf der Reformation. Und wenn Sie dann sagen, warum hat Luther das eigentlich so scharf, manchmal direkt in grober Weise, bei Luther ist das ja oft anstößig, in welch einer Wortwahl er hier redet, warum hat er das immer wieder so herausgestellt, dass er sagte, nicht der Papst und nicht Menschenherrschaft und nicht der Priester, sondern Christus allein und der Gläubige, der ihm vertraut, der hat den Geist Gottes und der kann reden in Glaubensdingen, weil er hier wollte, dass nichts eingeschoben wird. Dann ist das nicht bloß eine Frage, die damals in der Urchristenheit umging oder die in der Reformationszeit umging, sondern die für uns natürlich heute genau die gleiche Sprengkraft hat. Was ist das Evangelium und wo ist heute etwas, was Menschen einschieben? Von denen aber, die das Ansehen hatten, das waren also die Gemeindeleiter oder die für die Urgemeinde zuständigen Lehrer, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Auch hier sagt er, es geht nicht um Titel und um Ämter. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Er nennt keinen Namen. Vermutlich war der Streit, der sich in Jerusalem zugetragen hat, ein handfester Streit. Und vor allem hat er sich abgespielt, nachdem der Paulus wieder abgereist war. Haben die alle gesagt, ja, der Paulus hat ja Kompromisse gemacht und so. So, auch in diesen Fragen wird ja ungeheuer viel Unwahres in Christengemeinden gesprochen. Wenn es um Lehrfragen geht, macht dann immer stutzig, warum der Teufel das so fertig bringt, zu verwirren. Es müsste doch so klar sein, wie wir hier reden. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium, die Heiden, so wie Petrus das Evangelium in die Juden, deren Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt und den Juden, also Christus, der ist auch in mir wirksam gewesen und den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus, das ist der Herrnbruder, und Kephas, das ist der Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber den Juden predigen sollten. Das Evangelium wurde ausdrücklich von den Aposteln, die damals die Leitung in der Apostellehre hatten, anerkannt, bestätigt. Es ist ja bis heute ein Trick, wenn man so Trevermann und solche Leute hört, dass sie immer wieder sagen, ja, das hat der Paulus so dargestellt und das urchristliche Jesus-Evangelium waren anders und das, was der Petrus gepredigt hat, waren anders. Das ist ein alter Theologenwitz. Denn das stimmt nicht, weil der Paulus großen Wert darauf gelegt hat, dass es nicht sein Paulus-Evangelium ist, was er predigt, sondern dass offiziell auch von Jakobus und von Petrus anerkannt ist, auch wenn sie für die Juden predigen und das Gesetz nicht in der Weise außer Kraft setzen, ist es völlig klar, dass der Heilsweg durch Paulus vollgültig verkündigt wird. Nur, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Warum war die Jerusalemer Gemeinde denn so arm? Einmal waren die Christen, die dort zum Glauben gekommen waren, aus der jüdischen Synagoge ausgestoßen worden und sie hatten keine Versorgung mehr. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund. Das Experiment mit dem Sozialismus war gescheitert. Sie verkaufen alles. Das ist für manche, die immer wieder sagen, muss ein Christ doch alles verkaufen, was hat. Es hat eben auch in der Urgemeinde nicht funktioniert. Sie haben eben ihr Hab und Gut verfespert und nach kurzer Zeit war nichts mehr da. Ich muss eben haushälterisch mit meinen Gaben umgehen. Ich kann so nur kurze Zeit leben. Darum war es nötig, dass man eine Sammlung machte. Überall in den Missionsgemeinden für die Gemeinde in Jerusalem. Auch die Almosenpfleger, die Diakone, die hier umgingen, hatten ja die große Sozialnot in Jerusalem gesehen. Gab viele Gründe, um dieses Problem zu sehen. Nur, wenn hier da so eine Rolle spielt, die Sammlung für Jerusalem, dann darf man auch an diese Dinge immer wieder erinnern. Also, es gab ja nach der Apostelgeschichte noch 4 Punkte, die sie auch noch zugestanden hatten. Nicht bloß die Sammlung für die Armen, sondern die 4 Punkte erwähnt Paulus hier nicht. Sie wollten kein Blut essen, kein Blutwurst, also nur geschächtetes Fleisch. Sie wollen sich enthalten von Hurerei und waren, sind doch 4 Punkte dort genannt, Apostelgeschichte, die Vereinbarung beim Apostel. Ja, Horst? Ja, das ist gerade das Geschächtete, was nicht geschächtet ist. Das Fleisch vor allem für uns heute gar nicht mehr denkbar, weil wir ja die Schächtungsart schon wegen der Tierschützer gar nicht riskieren können. Frau Rieger, da sind Sie hellwach. Heute Abend, nachher anschließend. So, jetzt machen wir weiter. Das müssen Sie mit den Juden ausmachen. Ich schächte nicht. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Wir haben 2 Antiochien auf Ihrer Landkarte von Kleinasien. Das Antiochien, um das es hier ging, ist am Orontesfluss. Liegt also heute nördlich vom Libanon in Syrien. War die drittgrößte Stadt des Altertums. Hier war die erste große Christengemeinde im Ausland. Die Flüchtlinge von Jerusalem, Apostelgeschichte 13 ist erzählt, sind hinaufgekommen als Flüchtlinge nach Antiochien am Orontes. Und dort oben hat sich eine Christengemeinde gebildet, und zwar, was besonders war, dort hat man zum ersten Mal den Spitznamen gebraucht für diese komischen Judenleute, Christen, Christusleute. Weil die dauernd von Christus gesprochen haben, wie wenn einer der dauernd von Yoga spricht, dann nennt man der Yogi oder so. Versteht ihr? Das war der Witz dann, das hat man ihnen den Namen angehängt, da kam zum ersten Mal der Name Christen auf. Es gibt noch ein anderes Antiochien in der Türkei. Bin in der Apostelgeschichte später nochmal eine Rolle. Aber es geht um dieses Antiochien. Da war der Paulus zuerst wirksam, dort war der Barnabas wirksam. Von dort wurde Paulus auch zum Missionsdienst ausgesandt. Dort hat sich also Paulus noch einmal getroffen mit Petrus. Und er hat jetzt gesagt, es waren unter der Hand einige Dinge aufgekommen. Da waren dauernd, wurde gemauschelt und er hat gesagt, ich habe ihm nochmal ins Gesicht gesagt, Paulus und Petrus, die haben sich also mal richtig gestritten an dieser Frage, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Der Petrus hat also geheuchelt, mal so, mal so. Jeder hat seine Schwäche, auch die Apostel. Und mit ihm heuchelten, das ist ein hartes Wort, auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Der Barnabas war ein ganz besonderer Seelsorger, der sich sehr einstellen konnte auf die anderen. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Also es ist auch interessant, wie die Bibel den Primat des Papstes entzaubert. Der ist also im Neuen Testament nicht der unfehlbare Lehrer. Der ist auch einer, der die Korrektur der Brüder braucht. Wenn du, du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch die Werke des Gesetzes, durch das Befolgen der jüdischen Zeremonialgesetze nicht sich heilig machen kann, sondern allein durch den Glauben, müssen wir mal einführen, allein durch den Glauben an Christus Jesus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch das Tun des Gesetzes oder das Befolgen des Gesetzes, durch die Werke des Gesetzes. Denn durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Auf dieser Leiter wird jeder nur ein Übertreter. Das hat ja Paulus im Römerbrief lang abgehandelt. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, die wir allein durch die Vergebung des Blutes Jesu rein werden, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünder, sei ferne. Wir werden doch an dem Gesetz immer wieder straucheln, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Dann braucht man ihn nicht. Dann hätte Jesus gar nicht dieses Opfer bringen können. Dann kann ich nur durch den Rabbi allein mein Leben ordnen. Ich muss das ja nur befolgen. Und Paulus sagt, wir sind alle solche, die gestrauchelt sind, gestrandet und werden nur gerecht durch Jesus. So, jetzt war es ein ganzes Stück zum Verlesen. Jetzt gehen wir gleich mal mitten hinein. Lassen Sie mich mal von hinten anfangen. Jedes Mal im Galaterbrief müssen Sie den Punkt kriegen, wo das Herz von Paulus schlägt. Und es schlägt ganz am Ende. Die haben sich gestritten, die haben sich geballt. Sie können Anstoß dran nehmen. Warum das alles? Weil er jubelt und sagt, es gibt einen Punkt, der macht mein Leben aus. Das ist meine Entdeckung und um den geht es ihm immer. Paulus hat das Evangelium auf einen Knackpunkt zudelführen können. Christus lebt. Christus lebt in mir. Mir ganz egal, wenn Sie sagen, der Geist Gottes wohnt in mir, sagen Sie genau das Gleiche. Das ist heute ein unnützer Streit mit den Charismatikern. Christus lebt in mir, das heißt, er wohnt mit seinem Geist in mir. Sie können es formulieren, wie Sie wollen. Lehrmäßig ist es gar kein Unterschied. Jesus in Abschiedsreden prophezeit hat. Er ist in mir, sein Geist regiert mich, Liebe, Freude, Friede, Geduld, regiert mein Leben, prägt mein Tun. Weil Christus Herr ist meines Lebens. Sie kennen doch die schönen geistlichen Grundgesetze, wo das Ich entthront ist und Christus die Herrschaft in meinem Leben hat. Um diesen Punkt geht es. Und wenn er im ersten Kapitel vom Evangelium gesprochen hat, hat er genau das gemeint, das Evangelium von Jesus, das ist mir offenbart. Und was ist das Evangelium? Die Siegesbotschaft, dass Christus in das Leben eines gestrandeten, schuldigen, sündigen Menschen Einzug hält, diesen Menschen neu macht, allein durch Vergebung. Und sagt, du bist mein Kind, ich bin bei dir. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das kann ich nur im Glauben nehmen. Jetzt ist das schon schlimm, dass die Christen um dieses herrliche Evangelium alles drumherum machen. Ich weiß nicht, ob das kommt. Ja, so einfach ist das nicht. Und jetzt muss man das, wie kann man das auch leben und wie macht man das? So sind Sie zum Glauben gekommen. Und ich bitte Sie, dass Sie ein Leben lang die kindliche Einfalt behalten und nur das Evangelium so simpel predigen. Und darum streitet der Paulus. Und jetzt verstehen Sie es auch. Er sagt nicht, und wenn du in die Kirche gehst und wenn du das machst und wenn du stille Zeit so hältst und wenn du die christlichen Lebensregeln machst. Ja, was ist denn überhaupt mit dem Tun? Er muss doch irgendwo sprechen über die Lebensregeln der Christen. Nein, wo Christus Herr in unserem Leben ist, da wird Jesus uns auch lehren, wie die Lebensregeln laufen müssen. Und das prägt unser Tun. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sich bekehrt hat, Jesus lieb hat, dann kommt das andere aus ihm, dann ist wie ein Brunnen, das Wasser fließt und dann wächst das andere. Ihr könnt es jetzt von x anderen Bibelstellen genauso sagen. Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Erster Punkt muss klar sein. Und Luther hat an diesen Stellen dann immer hinzugefügt, Christus allein. Es war ja nicht so, dass in der vorreformatorischen Kirche Christus nicht verkündigt wurde. Es wurde immer gesagt, das hast du erst, wenn du die nötigen Wallfahrten gemacht hast und wenn du der Kirche vertraust und wenn du dem Priester und wenn du... Nein. Luther hat den Galaterbrief als seine Katharina von Bora genannt. Als sein liebstes Schätzle. Nicht bloß der Römerbrief. Galaterbrief, er sagt, um das geht es, ums Evangelium. Um Jesus allein. Und wenn Sie Evangelium hören, beim Paulus heißt immer Jesus. Ist doch nicht ein Pietistenspleen. Da haben wir immer wieder auf den Punkt kommen und sagen, um den geht's vor allem anderen. Es gibt viele Dinge, die folgen. Die können aus der Freiheit des Glaubens gestaltet werden. Paulus hat es zugestanden, dass die Juden gerne noch ihre ganzen Reinheitsvorschriften, es gibt in der Bibel kein Wort, dass die jüdischen Kinder, auch der Christen, nicht beschnitten werden sollen. Es war ihm völlig egal. Macht's, wie ihr wollt. Aber legt keine Fessel drauf. Und ich möchte auch Sie immer wieder bitten, dass die ganze Not oft mit den Gebräuchen, Haarschnitt und Rocklänge und alles, Sie können sich unter allem was Unanständiges vorstellen. Es gibt auch eine Gesetzlichkeit, die so schlimm ist in christlichen Kreisen. Und viele sind von Jesus abgestoßen worden, nur durch die katastrophale Enge. Ich weiß, dass manche in ihrer Kindheit nicht lachen durften, weil das irgendwo einer aufgebracht hat, er sei heiliger und Gott wohlgefälliger. Leben Sie doch in der ganzen Originalität die Freude mit Jesus. Und ich möchte auch immer wieder sagen, das sieht in einem Leben eines jungen Menschen total anders aus als vielleicht in Ihrem Leben. Haben Sie doch auch die Freiheit und die Freude dafür. Sofern es nicht offenkundig mit den Geboten Gottes sich streitet und bricht. Es gibt ganz klare Gebote Gottes. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst kein falsches Zeugnis rechnen wie deinen Nächsten. Das ist der letzte Test, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wenn das nicht stimmt, dann wissen sie, dass sie verkehrt ihren Christusauffassung hatten. Also deshalb ist das klar, es gibt keine Sünde, die Jesus damit einführt. Das ist immer wieder gut, dass man sich auch nicht in irgendwas hineinflüchtet. Sie verstehen. Also, hier ist die Mitte. Die Mitte des Evangeliums. Und nun sagt Paulus, da gibt es zwei Wege, die schließen sich aus. Ich kann nicht sagen, Christus ja, aber ich muss gleichzeitig auch den Menschen zuerst das und das und das auf den Hals legen. Und das ist immer wieder, dass wir Menschen etwas vorher sagen, was sie alles auch noch tun müssen. Sie werden das entdecken, dass Menschen an Jesus gläubig werden. Ganz simpel. Allein durch das Erzählen von Jesus und dass die Menschen auch sehr schnell wissen, um was es geht. Besser als viele Leute, die jahrelang in Traditionen aufwachsen. Und das Schlimme ist in der Tat das mit den konfessionellen Traditionen. Wir haben dem ganzen ökumenischen Firlefanz nie teilgenommen, zum Leidwesen auch unserer katholischen Nachbargemeinden, weil ich einfach meine, wo Menschen an Jesus glauben, sprechen sie nicht mehr über ihre Kirchen. Und ich freue mich, dass wir hier Leute von verschiedenen Gruppierungen auch haben. Und bis hin zu ganz strengen Taufgemeinden und was weiß ich, die sich in unserer Gemeinde wohlfühlen. Weil sie spüren, es geht uns nicht um irgendwelche Kirchenmauern und Traditionen, sondern es geht um Jesus allein, der in der Mitte unseres Lebens steht. Dann dürfen wir auch Dinge, etwa der Taufe, verschieden sehen. Da geben wir uns frei. Wir können auch das mit dem Abendmahl verschieden sehen. Aber wir sind uns in Christus eins. Und die Dinge sind eben in der Schrift nicht klarer geregelt, dass es uns so wäre, dass wir nicht so oder so Positionen einnehmen könnten. Aber um das geht es, dass ein Mensch mit Gott in Ordnung kommt, allein durch das Opfer Jesu. Nichts anderes. Allein durch das Opfer Jesu. Und wenn das so ist, dann hat ein Mensch das neue Leben aus Gott. Bloß allein durch den Glauben. Es interessiert Sie ja auch immer wieder, wenn Sie mit Seelsorgefällen zu tun haben, sagen, ich habe mit okkult Belasteten zu tun, und ich habe mit Menschen zu tun, die ganz pervers veranlagt sind. Durch den Glauben an Jesus werden Menschen gerecht, allein. Und ich bin überzeugt, dass das geschieht, dass Jesus auch von der Sucht heilen kann, auch wenn es ein schwerer Weg ist, und dass auch Menschen von Verbiegungen ihrer und Verwundungen ihrer Seele frei werden durch den Glauben an Jesus. Paulus hat den Juden werden können wie ein Jude. Das beschreibt er auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, wo wir am Sonntag den Text hatten. Das war ja im Anschluss an das, wo er sagt, ich bin den Juden geworden wie ein Jude. Er konnte mit den Juden leben. Er konnte jüdische Gebräuche machen. Aber er hat sich nie dem Anspruch gebeugt. Er hat gesagt, das kann ich um der Liebe willen tun, aber nicht wie der Petrus, der im entscheidenden Moment, als jemand sagt, und kritisch anguckt und sagt, na, bist du kein richtiger Jude mehr, hat er nicht den Mut gehabt zu sagen, ja, das Gesetz bringt mich nicht zum Heil. Wir haben ja heute immer Schwierigkeiten im Umgang mit unseren jüdischen Mitbürgern und wir wollen sie nicht verletzen. Aber an dieser Stelle ist es in der Tat so, dass unsere jüdischen Mitbürger sehr hellwach sind, dass das Evangelium von Jesus ihr Judentum kaputt macht. Und darum ist der Judenchrist heute der verlassenste von allen auf der Welt. Seine eigenen Volksgenossen erkennen ihn nicht mehr als Jude an. Ein Jude verliert in dem Augenblick, wo er Christ wird, sogar seinen Passeintrag Jude. Auch wenn er den rassereinsten Stammbaum hat. Er kann nur noch Israeli sein. Und das ist für unsere jüdischen Christen das Allerschwerste, was sie treffen kann. Denn es ist in der Tat so, Jesus hat das Judentum an der entscheidenden Stelle aufgebrochen. Das Judentum besteht aus dieser entscheidenden Lehre, dass ich durch das Befolgen des Gesetzes zu Gott vordringen kann. Heute ist ja so, dass die jüdischen Rabbinenschulen überfüllt sind. Es sind, glaube ich, 270.000 junge Leute, die sich heute allein für den Theologen in Schulen haben, im kleinen Israel. Wahnsinnig, die müssen auch nicht zum Militär, das ist natürlich auch eine tolle Fluchtmöglichkeit. Aber das sind Leute, die auch nie einen Beruf machen, völlig freigestellt. Und nochmal der ganze Versuch, das jüdische Gesetz für unsere Zeit zu retten. Die El Al macht ja dauernd Defizit, weil es am Sabbat nicht fliegen darf. Aber es gibt heute in Tel Aviv, glaube ich, höchstens noch 4 Kino, die am Sabbat überhaupt aufmachen. Das Gesetz breitet sich nochmal in Israel aus bis zur letzten Tiefe. Das Erstaunen sei, wie im Sabbat, wie wenig Autoverkehr zu beobachten ist. Wie Menschen noch einmal dahin geführt, die religiöse Rückbesinnung Israels ist ganz groß. Und wir müssen sagen, und er kommt nicht zum Frieden Gottes. Wir können ja Juden als Deutsche nicht missionieren, aber die Judenchristen können es. Und sie stehen genau an dieser Stelle, weil das sichtbar wird, dass das jüdische Gesetz ist ein Trennpunkt. Nun wollen wir uns heute Abend nicht über Judentum unterhalten. Sondern wollen uns über das unterhalten, was immer wieder bei uns mit dazu hineingestellt wird als eine Zusatzbedingung, was nötig sei, um das Heil zu erlangen. Und dann verstehen Sie, warum wir in unseren Tagen noch immer wieder sagen, es ist doch jedem frei, ob er die Hände erhebt beim Beten oder ob er knien betet oder ob er dauernd Halleluja ruft oder ob er in Zungen redet oder betet oder Zungensprachengesang macht. Es wird bloß schwierig, wenn er es den anderen als eine Bedingung auferlegt, die er braucht, um richtig zum Heil durchzukommen. Wenn das eine Stufe ist, die man braucht, um selig zu werden, dann wird es schwierig. Es hat auch in der Gestaltung der Frömmigkeit alle möglichen Formen gegeben. Ich habe in meinem Leben noch nie die orthodoxen Christen der Sowjetunion oder in Rumänien irgendwo auch nur verachtet, weil sie diese Zeremonien haben. Sie müssen es mal in einer orthodoxen Kirche erleben, wie die Leute stundenlang stehen und dort miterleben, wenn der Priester hinter seiner Bilderwand verschwindet und wie sie eine Jesusliebe haben. Wir haben nur Sorge, wenn andere Dinge sich mit einschieben. Und wenn die Leute Bilder küssen, dann möchte ich sagen, halt mal, liebt ihr Jesus? Oder habt ihr nur die Bilder? Ist das für euch nur ein magischer Glaube? Und verdeckt euch dies letztlich, den Zugang zu Jesus. Und um den geht's uns immer. Den wollen wir leidenschaftlich in die Mitte stellen. Ich lebe nun, doch Christus lebt in mir. Um diese Frage hat nun Paulus mit ihnen gestritten. Ich versuche es nochmal, ich will jetzt heute Abend gar nicht eine lange Einzelauslegung machen. Ich mache es immer wenig deutlich an der Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus hat ja diese wunderschöne Geschichte erzählt, wie der junge Mann von seinem Vater davonläuft und sein Gut, sein Erbgut verprasst. So eine Geschichte, die wir alle kennen, die mit geprägt hat, die uns fasziniert hat, wie der junge Mann das Geld rauswirft, wie er Freunde genug, dann plötzlich sitzt er da und hat nichts mehr zu essen, er geht zu einem Bauern und da frisst er aus dem Schweinetrog und der Bauer erlaubt ihm nicht mal, dass er das Schweinefutter frisst und dann sagt er, ich gehe heim zu meinem, ich habe ja noch einen Vater. Der Moment, er kehrt zu seinem Vater um und jetzt müssen wir sagen, wenn er jetzt nach Hause kommt, muss er sich, jetzt würde man heute in der modernen Moral sagen, muss er sich zuerst bewähren. Das ist ja billig, seinem Vater hinzugehen und sagen, Vater, vergib mir. Er muss zuerst beweisen, dass er ein anderer Kerl ist. Und dann muss er sich bei Nacht über den Zaun schwingen und dann in den Stall gehen. Und wenn der Vater morgens in den Stall kommt, dann sieht er, dass der Stall frisch geweißnet ist. Und dann werden das gemacht. Ich, dein Sohn, ich bin ein anderer geworden. Er muss zuerst beweisen, dass er ein anderer ist. So würden wir sagen. Er muss es mit der Tat beweisen. Das ist ja heute so ein Glaube bei den Christen. Ich muss zuerst mit meinem Leben beweisen. Die Bekehrung, das ist bloß so ein Pietistenspruch. Das Blut Jesu bedeutet mir nichts. Ich möchte mein Leben selber erneuern. Und ich kann es doch gar nicht. Ich kann ein Leben, der verlorene Sohn hätte ein Leben lang probieren können, dem Vater zu beweisen, dass er ein anderer ist. Er konnte doch gar nichts beweisen. Er war doch der alte Lump. Er war doch der, der das Gut vergeudet hat, der es gar nicht mehr zurückbringen kann. Er kann doch bloß vor seinem Vater hinstehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und wir kommen nie weiter als bis zu dieser Lehre. Das war doch nicht bloß eine Predigt von Ludwig Hofacker, wenn er immer wieder die Gnade für die Sünder gepredigt hat. Dass das heute in unseren Predigten so selten vorkommt, ist doch nicht, dass wir nicht mehr Sünder sind. Und nicht, weil das Wort altmodisch geworden ist. Und die Sache haben wir verloren. Die Sache, dass wir allein durch das Blut Jesu, durch seine Vergebung gerecht werden. Und dass das die Mitte ist. Und wie der Sohn erlebt hat, wie der Vater ihm das neue Kleid überstreift und sagt, okay, jetzt feiern wir. Dann hat das den jungen Mann verändert. Die Liebe des Vaters. Und nicht der Wille, ich möchte mein Leben verändern. Da liegen wir heute falsch und da wird unseren jungen Leuten schon was Falsches erzählt, indem wir dauernd meinen, die christliche Erziehung wäre eine Kraft, wo man eben das christliche Tugendgesetz und das christliche Sittengesetz nun eben durch seine Anstrengung machen kann. Wie sagen dann so Leute so schön, ich mache zwar noch meine Fehler, aber ich bemühe mich danach zu leben. Das hat mit dem Christentum nichts zu tun, das Judentum. Was die Juden machen, es ernster. Aber der Paulus sagt, keiner schafft diesen Weg und die beiden Wege schließen sich aus. Entweder aus der Gnade oder gar nichts. Entweder empfange ich es oder ich bin verloren. Und jetzt geht es doch darum, wenn das nicht in unserem Glauben in der Mitte steht, haben wir nichts. Wenn Christus nicht in der Mitte steht, haben wir nichts. Er kann nicht bloß eine Randfigur sein. Ich muss dem Menschen natürlich auch sagen, dass er politisch und gesellschaftlich und dies und jenes machen muss. Sondern allein von Christus her kommen die neuen Taten. Und Christus prägt mein Leben und er gestaltet mein Leben. Und dann kommt der Gehorsam. Die neue Kraft. Ich habe am Sonntag Ihnen die zwei Stellen gezeigt, wo es um den Wettlauf ging beim Paulus. Auch hier, selbst wenn er vom Laufen spricht, ich strecke mich zu dem, was vorne ist, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, da sagt er nie, ich bemühe mich nicht, ein neuer Mensch zu werden, sagt er nie. sondern sagt, ich strecke mich vor und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, die himmlische Berufung. Und er sagt, ich möchte die Kraft der Auferstehung gewinnen. Ich will Christus packen. Das war sein Jagen. Sein ganzes Leben war ein Jagen, ich will Christus in mein Leben ziehen. Und er ist die neue Kraft meines Lebens. Er hat nie gesagt, ich kann jetzt durch meine Willenskraft mein Leben verändern. Sondern Christus hat mein Leben verändert. Und wer Christus in sein Leben aufnimmt, der hat die neue Kraft. Und ich kann es heute Abend nur an dieser Stelle so stehen lassen. Hoffe, dass irgendwo was übergesprungen ist von dem Punkt. Und dann können wir alles nochmal lesen. Vers 16, der Mensch wird nicht durch das Tun und Befolgen seiner Vorsätze, könnten wir auch sagen, seiner Leistungen gerecht. Das schafft er nie. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel. Wie kann ich eine notvolle Ehe heilen, indem ich einem Menschen sage, wie er leben muss? Im Propheten des Alten Testaments heißt es schon, das wäre wie wenn man einem Neger sagt, er soll eine weiße Haut haben. Das kann er nicht. Das wäre wie wenn man einem Zebra sagt, sein Fell soll ab jetzt einfarbig sein. Das geht nicht. Man ist geprägt von der Sünde, von dem, was unser Leben zerstört. Eine Erneuerung gibt's nur, wo Christus in mein Leben einzieht, wo er mein Herr ist, wo ich mich ihm übergebe, wo ihm zu eigen bin. Und den Punkt geht's. Und Paulus war ein Missionar und hat gesagt, so gibt's Christen. Und das ist der Punkt. Sag nicht bloß immer, das seien irgendwelche Unterschiede. Da liegt die Mitte des Evangeliums. Wer Christus hat, hat das Leben. Das neue Leben ergriffen. Und er lebt anders. Der verlorene Sohn, nachdem der Vater ihm die Liebe erwiesen hat. Der geht nicht mehr zum Schweinetrog. Und er verprasst nicht mehr das Gut, was ihm viel zu kostbar wurde, weil er Liebe des Vaters und Vergebung erfahren hat. Und das ist die Wende. Und nur so wird man Christ über dieses Erleben. Und das wird auch für uns heute der Punkt sein, wie wir wieder in unseren Tagen achten müssen, dass das Evangelium in der Mitte steht. Ein Freund von mir hat einmal vor Jahren gesagt, man hört von den Kanzeln fast nur noch Forderungen. Du musst, du musst, du musst. Wo ist denn wieder einer, der die Freude des Evangeliums erzählt? Denn das ist die Kraft, die Leben verändert und Menschen verändert. Jesus ist da, der dich beschenkt und da geht ein Mensch nach Hause und lebt es in der Dankbarkeit, in der Freude, dass dieses Leben ihm geschenkt ist. Und das sind schon kritische Fragen an uns heute, an unseren eigenen Frömmigkeitsstil, an den zwanghaften Frömmigkeitsstil, an die Vorsätze, an die Verbissenheit, an die krampfartige Weise, wie wir unseren Glauben leben wollen. Wir dürfen die Freude wieder leben, die Freude des Evangeliums. Und dann tut es uns gut, dass der Paulus so hart gesprochen hat, dass er von Heuchelei spricht, von einem Theater, das selbst die Apostel noch gespielt hätten. Nur so werde ich gerecht durch das Opfer Jesu. Ich hoffe, dass es ein wenig deutlicher wurde. Wir machen dann das nächste Mal wieder weiter. Der Galaterbrief kommt ja immer wieder auf die gleichen Punkte und so wird das sich von Mal zu Mal wiederholen.